Guten Tag, geschätzte Damen und Herren.
Und herzlich willkommen.
Wir schauen uns heute gemeinsam eine Gefahr an, die, ja, die irgendwie unsichtbar ist, aber laut den Quellen, die Sie uns geschickt haben, immer größer wird.
Absolut.
Es geht um Antibiotikaresistenzen. Wir stützen uns da vor allem auf Kapitel 5 eines Buches, das ein ziemlich aufrüttelndes Bild zeichnet.
Das kann man wohl sagen.
Und unsere Mission heute ist es, eine ganz entscheidende Kausalkette für Sie nachzuzeichnen. Also, wie hängt die Art, wie wir Tiere für unser Essen halten, direkt damit zusammen, dass unsere wichtigsten Medikamente ihre Wirkung verlieren?
Und was bedeutet das ganz konkret für den Einkauf im Supermarkt?
Genau. Was hat das mit dem Hähnchenbrustfilet zu tun, das Sie gestern gekauft haben? Um das greifbar zu machen, möchte ich mit einer Geschichte beginnen, die in den Quellen erzählt wird.
Eine sehr eindringliche Geschichte.
Ja, es ist die von Matthias Wolf und seiner Mutter. Sie musste sich einer Rückenoperation unterziehen, eigentlich ein Routineeingriff.
Zwei Wirbel sollten verschraubt werden, glaube ich.
Richtig. Doch danach die Wunde. Sie heilte einfach nicht. Ihr Sohn beschreibt das so, als hätte man ihr mit einer Axt in den Rücken geschlagen. Die Ärzte fanden dann die Ursache: ein multiresistenter Keim, MRSA.
Ein Name, den wir heute noch öfter hören werden.
Definitiv. Die Situation wurde dann wirklich dramatisch. Besucher durften nur noch in kompletten Schutzanzügen zu ihr.
Furchtbar.
Und sie selbst, sie war ja gelernte Altenpflegerin, hat wohl geahnt, was das bedeutet. Man fand nach ihrem Tod einen Zettel von ihr. Darauf stand der Satz: Lebet, solange ihr noch leben könnt.
Puh.
Dieses fast schon altertümliche Lebet hat mich besonders getroffen. Sie ist wenige Monate nach dieser vermeintlichen Routine-OP gestorben. Und das wirft die Frage auf, wo kam dieser Keim her? Packen wir das mal aus.
Gerne.
Die Quellen legen da eine Spur. Und die beginnt an einem Ort, den man vielleicht nicht sofort vermuten würde.
Nämlich im Stall.
Genau, im Stall.
Was die Autoren hier aufzeigen, ist im Grunde ein Systemproblem. Sie nennen das Faktorenkrankheit.
Faktorenkrankheit?
Ja. Das meint, dass gar nicht ein spezifisches Bakterium das ursprüngliche Problem ist, sondern die Haltungsbedingungen.
Also die Umgebung, in der die Tiere leben.
Exakt. Stellen Sie sich das mal vor. Tausende Tiere auf engstem Raum, Stress, der Staub in der Luft, hohe Schadgaskonzentrationen durch die Exkremente.
Das Immunsystem der Tiere ist also im Dauereinsatz.
Schafft einen perfekten Nährboden für Krankheitserreger.
Das System macht die Tiere also erst krank. Und dann?
Dann versucht man, das System mit Medikamenten zu stützen.
Das klingt paradox.
Ist es auch. Und das führt uns direkt zum nächsten entscheidenden Schritt in dieser Kette, dem massiven Einsatz von Antibiotika. Und hier müssen wir über einen Begriff sprechen, den die Quellen als zentral bezeichnen.
Und der wäre?
Metaphylaxie.
Metaphylaxie. Okay, das klingt jetzt sehr technisch. Brechen wir das mal runter.
Gerne. Es heißt nicht, dass man ein einzelnes Tier behandelt, das krank ist.
Das wäre Therapie?
Richtig. Metaphylaxie bedeutet, man behandelt eine ganze Gruppe. Tausende von Tieren auf einmal. Und zwar nur, weil einige wenige Tiere krank sind oder weil, und das ist die offizielle Begründung, ein hoher Infektionsdruck herrscht.
Aber dieser hohle Infektionsdruck, der ist ja eine direkte Folge der Haltungsbedingungen, die Sie gerade beschrieben haben.
Genau da schließt sich der Kreis. Die Quellen zitieren einen Tierarzt, der das ganz pragmatisch rechtfertigt und sagt: Ich kann mich doch nicht um jedes Tier einzeln kümmern.
Also wird das Antibiotikum einfach ins Trinkwasser oder ins Futter für alle gemischt?
Für den gesamten Stall, ja. Gesunde und kranke Tiere bekommen es alle.
Das Ausmaß ist ja wirklich schwer zu fassen. Da war eine Zahl in den Quellen, die hat mich besonders schockiert.
Ich glaube, ich weiß, welche Sie meinen.
In Deutschland geht fast doppelt so viel Antibiotika an Tierärzte für die Tiermast.
Ja.
Wie für alle 83 Millionen Bundesbürger zusammen verschrieben wird.
Ja.
Wahnsinn. Und in den USA sollen es sogar 80% aller Antibiotika sein.
80%, das muss man sich mal vorstellen. Und das sind keine abstrakten Schätzungen. Regionale Studien untermauern das.
Sie meinen die aus Nordrhein-Westfalen?
Genau die. Die Autoren verweisen darauf, das Ergebnis: bei 96% der Masthähnchen und sogar bei 100% der Mastkälber wurden Antibiotika eingesetzt.
100%. Das ist also keine Ausnahme, das ist die Regel?
Das ist die Regel.
Okay, das heißt, wir fluten die Ställe systematisch mit Antibiotika. Und das schafft dann sozusagen ein...
Ein Trainingslager?
Ein Trainingslager für Bakterien. Ist das die Idee?
Das ist eine perfekte Analogie. Jede einzelne Antibiotikagabe ist ein Selektionsdruck.
Selektionsdruck?
Ja, Die allermeisten Bakterien sterben ab, das stimmt. Aber durch zufällige Mutationen gibt es immer ein paar, die eine Art Schutzschild entwickeln und überleben.
Und genau die sind das Problem.
Genau die. Sie haben freie Bahn, vermehren sich explosionsartig und geben ihre Resistenzgene an die nächste Generation weiter. Wir züchten uns unsere Superkeime also aktiv selbst.
Die Superkeime entstehen also im Stall. Aber die entscheidende Frage für uns ist ja, wie kommen sie von dort zu uns?
Richtig.
Wie kam dieser MRSA-Keim, der am Ende tödlich war, in den Körper von Matthias Wolfs Mutter?
Die Quellen beschreiben da mehrere, ziemlich beunruhigende Wege. Einer ist der direkte Kontakt.
Mit den Tieren oder den Arbeitern?
Mit den Arbeitern. Es gibt da eine Zahl, die aufhorchen lässt. 86% der Schweinehalter in Deutschland tragen resistente MRSA-Keime in sich.
86%?
Ein anderer Weg ist die Umwelt. Diese Keime sind winzig, sie heften sich an Staubpartikel.
Und werden dann durch die Luft getragen?
Genau. Studien haben sie noch in bis zu 10.000 Metern Entfernung von Stellen in der Luft nachgewiesen. Oder sie gelangen über die Gülle auf die Felder.
Aber das ist ja wahrscheinlich nicht der Hauptweg, wie sie in eine städtische Klinik gelangen.
Nein, sicher nicht. Der direkteste Weg in unseren Alltag, und das betonen die Autoren immer wieder, der führt über die Kühltheke im Supermarkt.
Über kontaminiertes Fleisch.
Über kontaminiertes Fleisch.
Das ist ja für mich als Ernährungswissenschaftler die entscheidende Frage. Sehe ich das wirklich, wenn ich bei Edeka, Rewe oder Penny vor dem Kühlregal stehe? Wie direkt ist diese Verbindung zwischen Stall und Einkaufswagen?
Die Zahlen dazu in den Quellen sind sehr konkret. Nehmen wir doch mal den Keim aus unserer Anfangsgeschichte, MRSA.
Okay, Methicillin resistenta Staphylococcus aureus.
Genau. Die Variante, die hier Sorgen macht, wird spezifisch Livestock-Associated MRSA genannt. Also der mit der Tierhaltung verbundene Typ.
Und wie verbreitet ist der?
Er wurde in Deutschland in bis zu 70% der Schweineställe nachgewiesen.
70%?
Das Problem ist, Staphylococcus aureus an sich ist nichts Ungewöhnliches. Jeder Dritte von uns trägt den Keim harmlos auf der Haut.
Aber wenn diese resistente Variante aus dem Stall in eine Wunde gelangt, wie bei der Mutter von Matthias Wolf.
Oder bei einem Menschen mit geschwächtem Immunsystem.
Dann wird es gefährlich.
Genau dann. Dann kann es zu schweren Lungenentzündungen, zu Blutvergiftungen kommen. Die Autoren beziffern die Todesfälle allein durch MRSA in Deutschland auf rund 1.500 pro Jahr.
Und das ist nur ein Keim von vielen.
Nur einer.
In den Texten taucht noch eine andere Abkürzung auf, ESBL. Das klingt erstmal nach technischem Kauderwelsch. Können Sie das mal für uns auseinandernehmen?
Gerne. Stellen Sie sich vor, ein Antibiotikum ist ein sehr spezifischer Schlüssel, der ein Bakterium aufschließen und unschädlich machen soll.
Okay.
ESBL, das steht für Extended Spectrum Beta-Lactamasen. Das ist im Grunde ein super effektiver Schlosser, den das Bakterium bei sich trägt.
Ah.
Dieses Enzym, ESBL, bricht unseren Schlüssel ab, noch bevor er überhaupt ins Schloss passt. Es macht das Antibiotikum wirkungslos.
Das heißt, das Bakterium wird nicht einfach nur immun, es baut sich quasi eine aktive Leibwache, ein Abwehrsystem?
Exakt. Und das Tückische ist, es kann die Bauanleitung für diese Leibwache an andere Bakterien weitergeben.
Auch an andere Arten?
Auch an solche, die einer ganz anderen Art angehören. Die Quellen sind hier vorsichtig mit genauen Zahlen zur Kontamination von Fleisch, betonen aber, dass ein reales, wenn auch schwer zu bezifferndes Risiko besteht.
Und dann gibt es noch einen dritten Erreger. Der wird in den Texten als der neue König der Krankheitserreger aus den Massenstellen bezeichnet.
Ah ja, Campylobacter.
Genau.
Der wird oft unterschätzt. Die Europäische Lebensmittelbehörde geht, wenn man die Dunkelziffer mit einrechnet, von 9 Millionen Fällen pro Jahr in Europa aus.
9 Millionen? Und die Hauptquelle?
Geflügelfleisch. Meistens führt das zu heftigem, fiebrigem Durchfall.
Unangenehm, klar, aber meist nicht lebensbedrohlich, würde man denken.
Meistens nicht. Aber die Quellen warnen vor einer seltenen, aber verheerenden Folgeerkrankung.
Dem Guillain-Barré-Syndrom.
Genau. Das ist eine schwere Nervenerkrankung, die zu Lähmungen in Armen und Beinen führen kann, manchmal sogar im Gesicht. Und allein in Deutschland, so die Autoren, sterben jährlich 300 bis 400 Menschen an den Folgen einer Campylobacter-Infektion.
Wenn man das alles zusammennimmt, MRSA, ESBL, Campylobacter, dann zeichnen die Quellen hier ein Bild, bei dem der Einkauf zur potenziellen Begegnung mit multiresistenten Keimen wird.
Die Verbindung zwischen der Tierfabrik und der eigenen Küche ist also viel direkter, als man denkt.
Das ist sie.
Und wenn man diese Beispiele zusammennimmt, dann geht es hier nicht mehr nur um das einzelne kontaminierte Schnitzel. Es wirft eine viel grundsätzlichere, ja beunruhigende Frage auf.
Nämlich?
Erleben wir gerade das Ende des Antibiotika-Zeitalters?
Das klingt dramatisch, aber die Prognosen, die in den Quellen zitiert werden, sind es auch.
Sie sind es. Die Berliner Charité rechnet demnach mit einem Anstieg der Todesfälle durch Resistenzen in Europa von heute etwa 25.000
auf 39.000 bis zum Jahr 2050.
Ja, und weltweit könnte die Zahl von 700.000 auf 10 Millionen steigen.
10 Millionen, das wären mehr Todesopfer als durch Krebs.
Genau. Wir sprechen hier von einer Zukunft, in der Routineoperationen wie ein Kaiserschnitt oder eine Hüft-OP wieder zu lebensgefährlichen Eingriffen werden könnten.
Man liest immer wieder von diesen Superbugs, die gegen fast alles resistent sind. Die Texte bringen da ein erschreckendes Beispiel aus Indien.
Ja, dort tauchte ein Resistenzmechanismus mit dem Kürzel NDN1 auf. Ein damit ausgestatteter Keim war im Jahr 2013 für den Tod von 58.000 Kindern mitverantwortlich.
58.000.
Da starb ein Neugeborenes nach nur 7 Tagen, weil kein einziges Antibiotikum mehr wirkte. Was wir verstehen müssen, ist die Natur unseres Gegners. Bakterien gibt es seit 3 bis 4 Milliarden Jahren. Sie sind die ultimativen Überlebenskünstler.
Und sie sind unglaublich gut darin, Informationen auszutauschen. Die Quelle nutzt dafür eine sehr bildliche Metapher.
Die mit der Straßenbahn.
Die mit der Straßenbahn. Man soll sich eine Blondine vorstellen, die in eine volle Straßenbahn einsteigt. An der nächsten Haltestelle sind plötzlich mehrere Mitfahrer ebenfalls erblondet. So schnell soll der Genaustausch funktionieren.
Und das ist wissenschaftlich gar nicht so weit hergeholt. Bakterien müssen nicht auf die nächste Generation warten, um eine vorteilhafte Eigenschaft wie eine Resistenz weiterzugeben.
Sondern
sie tauschen genetische Informationen über kleine mobile DNA-Ringe aus, sogenannte Plasmide. Das geht rasend schnell, sogar über Artengrenzen hinweg.
Was die Quellen hier also im Grunde aufdecken, ist ein perverses Tauschgeschäft, das wir alle unwissentlich eingehen.
Wie meinen Sie das?
Wir tauschen billiges Fleisch, das ja nur durch massiven Medikamenteneinsatz möglich ist, gegen die Wirksamkeit unserer wichtigsten medizinischen Wunderwaffen.
Das fasst die Kernbotschaft der Quellen sehr gut zusammen.
Jedes billige Schnitzel ist quasi eine kleine Anzahlung auf eine Zukunft, in der eine einfache Schürfwunde wieder tödlich sein kann.
Die industrielle Tierhaltung, so wie sie heute betrieben wird, befeuert durch diesen systematischen Antibiotika-Einsatz eine globale Gesundheitskrise. Und diese Krise kommt eben nicht abstrakt daher, sondern ganz konkret über die Nahrungskette in unseren Alltag.
Das bringt mich zu einem letzten Gedanken, der mich bei der Lektüre nicht mehr losgelassen hat. Die Entdeckung des Penicillins 1928, das hat uns ja für fast ein Jahrhundert das Gefühl gegeben, die Herrscher über die Welt der Mikroben zu sein.
Eine Art magische Kugel gegen Infektionen.
Ja, genau. Und die Quellen legen den Verdacht nahe, dass wir diese Macht missbraucht haben, vor allem in der Tierindustrie. Was, wenn diese Ära der scheinbaren Unverwundbarkeit jetzt zu Ende geht? Weil wir unsere wertvollsten Medikamente als billiges Produktionsmittel verschwendet haben.
Eine sehr beunruhigende Vorstellung, die sich aus dem Gelesenen aufdrängt.
Und vielleicht sollten wir uns an die schier unglaubliche Widerstandsfähigkeit dieser Wesen erinnern. Die Quelle erwähnt eine Bazille,
die Forscher aus einem 250 Millionen Jahre alten Salzkristall isoliert haben.
Und wieder zum Leben erweckt haben. 250 Millionen Jahre. Vielleicht sind wir in ihrer evolutionären Geschichte nur eine kurze, laute Episode. Und sie sind gerade dabei, das Drehbuch für den nächsten Akt umzuschreiben.
Waldesruh. Gemeinsam durch die Jahreszeiten des Lebens.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.